Donnerstag, der 17. April 2025. Hier ist die schwule Welle live bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Heute mal wieder mit dem Magazin. Heute bei uns zu Gast und Thema ist natürlich Julian Weaver, der für uns bei den Olivier Awards in der Royal Albert Hall in London war. Wir hören seinen Bericht. Wir sprechen mit dem Regisseur und Autoren Lukas Merz über seinen Film Nebenan, der in Kürze auf der 41. Schwulen Filmwoche Freiburg zu sehen sein wird. Und wir bleiben bei der schwulen Filmwoche und sprechen mit Popo Fahn, auch seines Zeichens Regisseur und Aktivist. Und wir sprechen über seinen Film Wegen Hegel, der ebenfalls in Freiburg dann vorgestellt wird. Im Studio sind heute für euch der Alex und der Hartmut. Einen wunderschönen guten Abend heute am grünen Donnerstag, den 17. April 2025. Hier ist vorösterlich gelaunt die schwule Welle live aus den Studios von Radio Dreieckland. Angeschlossen ist auch das Radio Grenzenlos in der Schweiz. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Guten Abend, Alex.
Ja, hallo, guten Abend zusammen, auch von Alex.
Ja, und Alex, was verbindest du mit der Royal Albert Hall in London?
Erstmal hervorragende Architektur, ein riesiges, rundes Gebäude und ich habe vor vielen, vielen Jahren da auch ein Konzert drin erlebt, also sehr beeindruckend.
Ja, und unser Julian war ja mit seinem Partner kürzlich für uns hier in der Royal Albert Hall zu den Olivier Awards. Die Laurence Olivier Awards oder auch eben kurz Olivier Awards werden seit 1976 jährlich verliehen und sind der britische Theater- und Musicalpreis. Sie sind überaus wichtig und gelten als höchste Auszeichnung im britischen Theater, also in etwa vergleichbar mit den Tony Awards in den USA am Broadway. Der Name erinnert an den großen britischen Schauspieler Laurence Olivier und im Zuschauerraum war dieses Jahr eben unser lieber Julian mit vollem Namen, natürlich Julian Weaver, selbst ja Musical-Schauspieler, Sänger, Regisseur und Choreograf und noch sehr viel mehr. Und gleich wird er uns hier erzählen, wie es denn war und wer denn alles gewonnen hat.
Und danach geht es weiter mit zwei Filmschaffenden, die in Kürze ihre aktuellen Werke bei der 41. Schwulen Filmwoche Freiburg vorstellen werden. Einen kennen wir schon, da er vor zwei Jahren bereits bei uns zu Gast war. Es ist Lukas Merz. Merz mit Ä.
Also nicht verwandt oder verschwägert mit unserem eventuellen baldigen Herrn Bundeskanzler.
Zum Glück. Und danach freuen wir uns auf einen chinesischen Filmemacher mit dem Namen Popo Fahn, der inzwischen in Berlin lebt und seinen Film mit dem Titel Wegen Hegel nach Freiburg mitbringen wird.
Die Schwule Welle ist übrigens in diesem Jahr wieder Medienpartner der Schwulen Filmwoche Freiburg und wir dürfen sogar einen Film vorstellen, das Musical Dix. Und in das Musical hören wir gegen Ende der Sendung dann auch rein.
Bevor wir gleich zu Julian schalten, hören wir, soweit dürfen wir vielleicht schon spoilern, einen Ausschnitt eines Preisträgers des Olivier Awards. Und zwar das beste Musical, es heißt auf Deutsch Der seltsame Fall des Benjamin Button. Julian hat es auch schon gesehen und natürlich muss er gleich davon erzählen.
Auf jeden Fall, doch zuvor erklärt uns erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Oh, there was a fair maiden, as I do recall, in a salt-pickled pub by the old harbour wall. From the moment I saw her, I knew I would fall if e'er she looked at me. Oh, I turned up to see her once every week. She'd a gleam in her eye and her
in her cheek, but she tied up my tongue so I could not speak when she looked at me. So pour me another, I'll drink till it's done, and drink through the night till the dawn in our sun. So pour me another, for I'll never be free from the way she looked at me since the day she looked at me.
Addressed me, my face, it went red. My mouth became cotton, my feet turned to lead. My words and my wishes stayed stuck in my head whene'er she looked at me.
So pour me another, I'll drink till it's done, and drink through the night till the dawn in our sun. So pour me another, for I'll never be free from the way she looked at me since the day.
Give us the verse.
Oh, that maid, she were wild, as stubborn as stone, with a heart and a soul and a mind of her own. Though many men wondered, no man could have known whate'er that look might be. So before you start crying, before your heart sinks, before all your tears go filling your drinks, you can't be assuming you know what she thinks, 'cause there's something you can't see whene'er she looks at thee.
So pour me another one, pour me another. Oh, I'll drink till it's done. Oh, I'll never be free from the way she looked. So pour me another one, pour me another. Oh, I'll drink till it's done. Oh, I'll never be free from the way she looked. So pour me another one, pour me another.
Benjamin Button. Und jetzt freue ich mich über einen lieben Freund, unseren Julian Behever, selbst ja Musical, Schauspieler, Regisseur, Choreograf und alles andere auch. Also eigentlich, er macht Musicals und lehrt auch Musicals und ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Julian!
Hallo, ich freue mich wieder bei euch zu sein, wie wunderschön.
Wir freuen uns auch. Und du hast richtig Stress gehabt, jetzt noch die Leitung zu kommen, haben wir gehört, ne? Und du bist jetzt richtig...
Leute, ich sag's euch, der Osterverkehr ist nicht zu unterschätzen, aber ich bin ja auch eine blöde Kuh und hab das nicht gecheckt. Ne? Aber
es ist echt extrem, ja.
Rasender Reporter für euch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hab's auch gemerkt, bin in die Stadt gelaufen in Freiburg und selbst die kleinsten Gassen, da waren Touristen überall gewesen und standen rum. Also eigentlich ja schön, aber es ist irgendwie nicht durchgekommen. Es ist schon in der Stadt, merkt man schon. Und auf der Autobahn natürlich umso mehr.
Ja, also es war jetzt wirklich auch immer wieder stockender Verkehr und man wusste auch nie weshalb, ne? Also das finde ich immer lustig, wenn man dann nicht merkt, okay, warum ist es eigentlich verstockt gewesen? Naja, egal. Ja. Aber ja.
Ja, aber Julian, du hast etwas auf dich genommen. Du bist für uns zur Royal Albert Hall geeilt und bist bei den Olivier Awards gewesen. Ist das richtig?
Genau, absolut. Und das war also wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ich kann nur jedem empfehlen, der die Chance hat, das mal live erleben zu dürfen. Also bisher hat man es ja immer nur so übers Internet oder über den Fernseher gestreamt, ne? Und wenn man das live sieht, ist das doch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber also toll, Wahnsinn.
Ich habe es ja selber noch nie ganz gesehen, auch immer Ausschnitte. Hast du schon mal sonst immer so verfolgt, dass es, also kennst du den Ablauf und so weiter sonst normalerweise?
Ja. Genau, also der ist ja ungefähr ganz oder ziemlich ganz genau gleich wie bei den Tony Awards. Ne? Also es ist immer, vom Ablauf ist es so, es gibt immer wieder einzelne Musiknummern und so. Es gibt eine große Moderation. Das machen meistens zwei West End Stars. In diesem Fall gerade die beiden Leading Man und Leading Lady in Cabaret. Und die haben das beide wunderbar durch den Abend geführt. Und dann gibt es immer wieder von den jetzigen laufenden Shows immer mal wieder Beiträge. Und dazwischen dann wirklich immer Presenters. Also es sind meistens zwei, die dann, oder aber auch einer alleine manchmal, die dann praktisch die Awards vorstellen und dann auch so einen Umschlag aufmachen und dann sagen, wer hat den Award gewonnen.
Und ja, die Preise, also ist ja genau wie bei den Oscars und so weiter, also sind dann mehrere nominiert und dann wird einer benannt und die anderen zittern da und sind ganz aufgeregt.
Das ist der Wahnsinn, ja, und also auch wie das läuft, wenn mit den Kameras, wenn man da vor Ort ist, also die haben dann immer die Kameras jeweils, also wenn es dann heißt, and the winner is, dann geht's, dann werden die Kameras immer auf die gehalten und bei dem es gewonnen ist, läuft dann die Kamera mit dem auf die Bühne. Also das war alles, also wie das, wie man das durchchoreografiert, auch so vom Technischen, ist für mich echt, also echt beeindruckend gewesen. Also es war ganz toll.
Ja, und wie kamst du in die Garde? Warst du auch nominiert?
Nein, das war, Leute, das war wirklich völlig absurd. Ich bin, es war irgendwie 23:30 abends, ich wollte gerade schlafen gehen, dann ruft mich mein Partner, der Thorsten, an. Ich erst mal wütend gewesen, dass er mich um diese Nacht schlafen und sein wecken will. Und er sagt dann, nein, Julian, wir brauchen eine Mastercard, weil das sind ja die Olivier Awards presented by Mastercard. Aha. Und wir kriegen noch zwei Tickets, wenn wir jetzt sofort buchen. Und ich sage, sag mal, wie kommt denn da drauf? Und irgendwie hat er das gefunden im Internet. Und wenn du eine Mastercard besitzt, dann kannst du praktisch da an normale Tickets kommen. Und die sind tatsächlich sehr, sehr begrenzt, weil es sind ja Freunde von den Nominierten da und so. Und wir saßen auch wirklich mittendrin in den Cast von den Leuten, die nominiert waren und so. Also es war wirklich total spannend. Und wir hatten dann wirklich das Glück, wir hatten in einer Nacht- und Nebelaktion, habe ich meine Masterkarte dann übers Telefon freigeschaltet und was auch immer. Und wir haben dann wirklich zwei Tickets bekommen und haben gesagt, okay, was immer passiert, wenn wir dieses Event einmal miterleben können, dann wundervoll. Ne?
Und hast du dann Urlaub drum gebastelt oder bist du das wirklich für die Olivier Awards hingefahren?
Ich bin wirklich für die Olivier. Also ich habe noch gearbeitet. Freitagabend war ich noch bis spät, bin dann wirklich ins Auto gesprungen, ab zum Flughafen und Montagmorgen um 6 Uhr wieder zurück mit dem Flieger. Also ich war auch dann mit 3 Stunden Schlaf, stand ich dann wieder in meiner Arbeitsstelle und es war alles ein bisschen unwürdig. Aber es war wirklich, es war es wert, weil ich finde es auch so wichtig, dass man davon erzählen kann, auch gerade wir im Musical-Business, ne, wenn du deinen Schülern das erzählen kannst, wie das abläuft und so, das ist immer spannend. Also von daher ist es Spaß, ein bisschen Marktanalyse und Forschung.
Ja. Und wir Musical-Mäuse machen das ja gerne, oder?
So ist es. Du wärst doch auch über.
Ja, aber natürlich.
Gegangen, oder?
Ich wäre zu Fuß nach London gelaufen.
Genau. Ja, siehst du?
Ob sie klappt, das weiß ich nicht, aber.
Ja. Ja, nee, aber es war wirklich ein Wahnsinn und man muss auch da Black Tie Event machen, ne? Also du musst tatsächlich dir da einen Tuxedo, also einen Frack oder einen Smoking und also es war wirklich Wahnsinn, also das glamouröses Event.
Ne? Gibt's auch einen Red Curtain, also so einen roten Teppich?
Ja, den gibt's, aber da wurden natürlich wir normalen vorbeigeschleust. Ne? Aber es war total schön organisiert, man hat es nicht mitbekommen. Also es war so eine normale Sektion, wo wir so reingegangen sind, also die normalen Eingänge der Royal Albert Hall und dann gab es so einen abgesperrten Bereich, wo dann die ganzen, weil es war ja dann doch einige Stars, also Tom Hiddleston hat presented zum Beispiel, Jane Krakowski, dann mehrere wirklich berühmte Darsteller, auch der Jonathan Bailey hat hat Best Actor, Actress in a Musical. Nee, mhm. Moment, der hat nicht Best Actress, der hat den das beste Musical dann announced am Ende. Und es waren halt alles Stars, ne? Und die werden natürlich dann nicht unter uns gemischt. Dann, mhm. ne?
Und ist das Königshaus ja. auch dabei?
Nein, die war nicht dabei. Mhm. Aber vielleicht waren die ja am Stream dabei. Wer weiß.
Sicher, ganz sicher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Gedanken waren sowieso dabei, denke ich doch mal.
Und ich glaube, es waren genug Queens und Kings trotzdem da, oder?
Das stimmt. Also es war wirklich, es war unglaublich, wie also was auch an Kleidung die Leute getragen haben. Ne? Also das war spannend. Also dieses Jahr war wirklich das Thema bei den Girls Glitzer und auch bei den Boys natürlich. Ne? Aber mhm. es war wirklich, also wirklich glamourös und besonders auch im Zuge dieser Zeit, was ich sehr schön fand, das Event war sehr unter dem Motto, gerade in diesen Zeiten brauchen wir Kunst und mhm. brauchen die auch kritische Kunst und Kunst, die uns auch wieder aufpickt, wenn wir traurig sind. Und das fand ich eigentlich sehr schön.
Mhm. Ja, und wir haben ja eben schon so ein bisschen gespoilert. Beim Musical gab es ja einen Gewinner, den du auch schon kennst. Ich habe es noch nicht gesehen. Das war nämlich...
Ja. Das war nämlich der The Curious Case of Benjamin Button, also der unwirkliche Fall von Benjamin Button. Da gibt es ja auch einen Film mit Brad Pitt, mhm. ne? Aber das Musical ist tatsächlich ganz anders wie der Film. Also es spielt auch gar nicht in Amerika, es spielt in Südengland, in einem kleinen Fischerdorf. Aber es geht auch um diese Sache, dass jemand praktisch geboren wird als alter Mann, der dann praktisch den gesamten Lebenszyklus rückwärts mhm. verläuft. Diese Show ist so beeindruckend, also nicht nur die Geschichte ist toll, das ist alles wirklich fantastisch, aber ist besonders beeindruckend, weil das gesamte Ensemble, es gibt keine Band, das gesamte Ensemble spielt alle Instrumente selber, wow. tanzt mit den Instrumenten in der Hand, erzählt die Geschichte, jeder spielt mehrere Rollen, bis auf Benjamin Button, der wird tatsächlich nur von einem Schauspieler gespielt, aber sie singen, Close Harmony, tanzen und benutzen halt ihre Instrumente und das ist, also das, ich habe sowas selten gesehen, also ich weiß, man wird in UK so ausgebildet, ich habe das auch mal gehabt, ich habe auch aber die Dreigroschenoper in so einer Produktion gemacht, wo wir alle selber die Instrumente gespielt haben, aber mhm. das ist natürlich eine besondere Leistung, also diese Sachen, 8 Shows die Woche, da selber alles zu machen, ist also war unglaublich und mhm. deshalb hatten wir auch so gehofft, dass diese Show gewinnt, weil die anderen waren zwar auch okay, bis auf dieses Why Am I So Single, das fand ich ganz schrecklich, aber genau, wir hatten echt gehofft, dass es das wird und es wurde ja dann mhm. bestes Musical.
Und du bist ja ein Musical-Schauspieler, wie ist es eigentlich, können Musical-Schauspieler automatisch meistens auch ein Instrument spielen? Ist das üblich, macht man das oder ist es Glückssache ein bisschen, dass man dann bei sowas mitmachen kann?
Also das ist tatsächlich Glückssache, weil die, wenn du Glück hast, haben halt deine Eltern schon früh irgendwie in ein Instrument in dich investiert. Und ich finde, das wird immer weniger, gerade auch bei den Auszubildenden, dass die noch ein Instrument lernen, weil die Ganztagsschulen jetzt kommen und so. Und dazu werden die Hobbys immer weniger. Aber wir hatten es tatsächlich in der Ausbildung so, dass wir, also in Schottland vor allem, hatten wir immer noch einen Instrumentenunterricht. Also ich hatte damals Klavier und Klarinette als Unterricht. Dort noch und auch in Leipzig, als ich dort studiert habe, da hatten wir auch Klavier als Pflichtfach. Mhm. Aber in UK ist es tatsächlich, wird es in der Musical-Ausbildung doch da Wert drauf gelegt, dass man noch ein Instrument kann. Ne? Also einfach auch für die Musikalität ist das natürlich immer sehr gut.
Was ich spannend finde, ich habe ja in demselben Theater, wo das Musical läuft, Benjamin Button, habe ich ja mal eine Aufführung von Sweeney Todd gesehen. Und zwar also nicht die letzte mit Michael Ball, die ganz große mal irgendwann, sondern tatsächlich eine andere Variante. Und da war es auch so, dass jeder sein Instrument, ein Instrument gespielt hat. Die standen auf der Bühne wie im Orchester, aber die haben die Rollen gehabt, immer so. Das fand ich auch eine ähnliche Idee.
Das ist wirklich, man nennt es immer das kennen wir gar nicht so in Deutschland, man nennt es eine Actor-Muso-Show tatsächlich. Und das heißt, also du wirst, man kann jede Show so machen, ne? Also wenn du die Leute hast. Und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so eine sehr runden Charakter. Also wir hatten das damals mit der Dreigroschenoper in Schottland auch. Also das war wirklich, es war völlig verrückt, weil wir haben dann Klarinette gespielt, dann bist du wieder auf die Bühne vorgelaufen und hast einen Charakter gemacht, bist dann in deinem Instrument, ich habe noch nie mit einer Klarinette im Mund getanzt, aber dann hatte ich es geschafft. Und es ist wirklich, also du kriegst nochmal eine andere Verbindung auch zu dem Stück, weil du dich natürlich auch mit der Musik mehr beschäftigen musst, auch so instrumental. Und es ist natürlich eine unfassbare Arbeit. Also ich weiß noch damals, ich habe habe Tag und Nacht Klavier und Klarinette geübt, aber es ist es dann wert und es macht dann auch so Spaß, wenn es so zahnt. Und das merkst du auch bei diesem Ensemble von Benjamin Button total. Die hatten wirklich, also sie haben eine unfassbare Energie auf der Bühne. Also es war wirklich ausgezeichnet. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ja.
Und ja, die Olivier Awards, gab es noch andere große Männer. Ich habe gesehen, Imelda Staunton heißt sie. Wie wird es ausgesprochen?
Yes,
die
hat auch gewonnen.
Imelda. Ja. Die Verhältnis und Dolly.
Genau, und die ist ja allen bekannt, die so mehr als Umbridge in Harry Potter, ne? Aber die ist tatsächlich, also da habe ich mich wahnsinnig für sie gefreut. Ich hätte mich natürlich auch für die Hauptdarstellerin von Benjamin Button sehr gefreut, weil Hilda Staunton hat natürlich schon 4 Oliviers auch, ne? Aber es ist natürlich also eine wahnsinnige Leistung, die in Funny Girl da gemacht hat, und das war toll.
Ja, ja. Ich habe die auch mal gesehen, einmal im Gypsies habe ich sie gesehen und da war so ein Showstopper zwischendrin. Sie hat irgendein Lied gesungen und dann war wirklich das erste Mal 2-3 Minuten gefühlt waren, geklatscht und Standing Ovation, und dann ging es erst weiter irgendwie auch. Ja. Und dann Sweeney Todd habe ich sie mit Michael Ball gesehen, das war auch umwerfend.
Oh,
also eine große kleine Frau oder umgekehrt.
Ja, total. Die ist ja wirklich wind, also ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe mich wirklich so umgedreht und dachte so, die ist wirklich so klein, weil das siehst du ja ich habe sie bis immer nur im Film gesehen und da merkst du das ja nicht so. Ne? Das ist ja auch Tom Cruise, ist ja auch ganz klein und das merkt man dann immer erst, wenn man sie dann live sieht. Ne? Aber Wahnsinn. Ja,
ja, und das Gegenteil ist Giant, ne? Das hat ja auch was gewonnen. Das war das im Schauspielbereich, ne? Giant?
Genau. Das hat auch gewonnen. Das ist auch dieses mit diesem sehr berühmten Schauspieler, der jetzt den Dumbledore auch spielen soll in der neuen Harry Potter Serie. Und der war wirklich, also der hat das will ich unbedingt noch sehen, wenn ich das irgendwie kann, weil das hat nur gute Reviews bekommen. Also das ist wirklich, muss ganz ausgezeichnet sein.
Das ist ein Schauspiel, ne? In dem Fall, das war das beste Schauspiel.
Das ist ein Schauspielstück, genau, das ist ein Schauspielstück.
Und läuft es im normalen Western oder ist es im National oder wo läuft das, weißt du das?
Das müsste eigentlich im Westend laufen, soweit ich das weiß.
Ah, okay.
Ich habe hier das Programm von den Olivier Awards vor mir, vielleicht finde ich es schnell. Aber,
und das gucken wir nach, ja.
Das gucken wir nach, super.
Und gab es sonst große Momente, wo du sagen würdest, das war eine ganz tolle, ein toller Preis und das war eine ganz tolle, gibt es denn auch so Reden dann, wie bei den Oscars, dass man auch teilweise ganz lange redet und allen dankt und so, gab es da große Momente?
Das gab es, aber es wurde auf 40 Sekunden rund. Also die waren wirklich am Anfang, auch die Hosts waren so, auf gar keinen Fall, bitte geht nicht über die 40 Sekunden. Hat natürlich keiner richtig eingehalten, aber es war dann meistens so eine Minute. Ich glaube, damit rechnen die sowieso. Und es gab, also es wurde viel auf die politische Lage jetzt tatsächlich gerade Bezug genommen. Und das fand ich sehr schön, weil die Leute alle, das ist ja diese Frage, die wir Darsteller uns gerade sowieso oft fragen. Was tragen wir eigentlich zum Weltfrieden gerade bei, ne? Oder was können wir als Beitrag leisten? Wir können keine Dinge leisten, die Leute retten oder so. Und deshalb haben sie dann auch gesagt, nee, wir machen weiter Kunst, wir wollen weiter darauf aufmerksam machen. Und das war eigentlich so der Tenor durch den gesamten Abend, was unheimlich inspirierend auch war. Also es war sehr tränenreich. Aber was natürlich das Wunderschönste war, und da dachte ich so an dich, Hartmut, war natürlich der Abschluss, weil es 40-jähriges Jubiläum von Les Misérables ist. Und da haben sie natürlich jetzt das ganz groß gemacht und dann am Ende auch noch ein kleines Medley gesungen. Ah. Und das war für mich der krasseste Moment, weil ich dachte, Mensch, also Wahnsinn. Ja, das war wirklich toll.
Haben die sonst auch einen Preis bekommen oder war das einfach dann nur halt einmal das Jubiläum, das ein bisschen begangen wurde?
Nee, die haben keinen Preis mehr gewonnen, genau, das war dann nur, die waren einfach nur da. Also, aber ich glaube, auch bei den Olivier Awards, ohne mindestens eine große Show dabei zu haben, so wie Les Misérables oder irgendwas anderes, großes Phantom oder so, glaube ich, geht's nicht. Was sehr spannend war, was mir auch sehr gut gefallen und was du immer gesagt hattest schon, was du ja gesehen hattest, war Starlight Express. Die hatten auch einen kleinen Beitrag, also nur die Mama und der Rusty haben zusammen diese Reprise Starlight Express gesungen. Und das war unheimlich emotional. Also das fand ich auch ganz schön. Also es hat mich richtig berührt. Und das war so wirklich schön.
Genau, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, erzählt, nämlich wie in London war. Ich hätte es nicht gedacht, ich war in Starlight Express drin und war irgendwie, ich habe das halt früher immer oft gesehen und dann eine Weile gar nicht mehr. und war gar nicht mehr sicher, wie gut ich es eigentlich überhaupt finde. Und dann war ich hier drin und ich war dann echt, ich habe mich dann gewundert, dass es wirklich ein richtiger Magic Moment dann war und dass ich wirklich in Tränen da war und dachte, jetzt steht die Welt bleibt gerade stehen. Dieser eine Song mit der Mutter und mit dem Rusty, das war so begeisternd, also auch das Licht da drumherum. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das nochmal so, nochmal so umwirft, das Ganze. Also ich kann es auch nur empfehlen, das ist irgendwie nochmal neu gemacht worden, hat natürlich basierend auf dem bisherigen, aber es ist wirklich ein magischer Moment da in Starlight Express. Also hat einige magische Momente und ist ein tolles Cast.
Schön. Ja, aber genau so war es auch. Also ich habe dann auch so gedacht, wow, das war also wirklich berührend und emotional auch für uns, ne? Also da zu sitzen und so, weil das läuft ja jetzt schon einfach so lange in Deutschland nur und hatte dann gar nicht mehr diesen UK-Markt erreicht und das war wirklich sehr, sehr schön. Er hat leider nur gar nicht, also wäre ja dann bei Revival, es gibt ja auch immer Best Musical Revival, hat da leider nicht gewonnen, aber da gibt es natürlich auch echt tolle Sachen immer, ne? Also Oliver und das ist halt wirklich, oder Anna Tefka hat ja dann gewonnen, aber Oliver war dann auch noch im Rennen und Helle Dolly. Und das war halt wirklich toll, obwohl ich auch sagen muss, Anna Tefka hat auch einen kurzen Beitrag gemacht und das war eigentlich nur ein choreografischer Beitrag, aber der war auch unfassbar berührend und als dann der auch gewonnen hat, ne, hat auch der Produzent hat gesagt, ich habe mich erst nicht getraut, nochmal dieses Thema von so einer jüdischen Gemeinde irgendwie aufzugreifen. Kann man das überhaupt in den heutigen Zeiten und so weiter? Und er hat dann gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und das ist wirklich, also das, was ich bisher davon gehört und gesehen habe, muss auch eine unglaublich schöne Produktion und sensibel mit dem Umgang, mit den Themen auch sein.
Ja, ich habe ja vor ein paar Jahren auch in dem Theater, wo jetzt gerade Cabaret gespielt wird, wo wir so begeistert waren, da wurde es ja auch mal an der Tefka vor ein paar Jahren gespielt und das war auch so, also das Theater völlig umgebaut, du saßt wirklich in der Kulisse drin und die sind um einen rumgelaufen. Toll. Das war auch so, also irgendwie gibt es echt gute Ideen, wie man das umsetzen kann an der Tefka, das ist eigentlich auch ein schönes Musical. Und Starlight Express, habe ich halt gesehen, hat immerhin Kostümdesign bekommen, das Starlight Express. Ein bisschen was haben sie bekommen, sehe ich gerade hier.
Das haben sie gekriegt. Ich hätte ihnen nur wirklich gerne die Revival, also vor allem nach dieser Performance und auch nach dem, was du so gesagt hast, dachte ich so, ach, das wäre ganz schön, weil auch Andrew Lloyd Webber schon lange nicht mehr so, so große Awards, das war jetzt schon länger nicht mehr so, weil Cinderella so ein bisschen gefloppt ist und so weiter.
Ja, der ist immer so auch ein bisschen gesetzt. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie John Williams im Soundtrack-Bereich, der dann irgendwie einen tollen Soundtrack nach dem anderen abliefert. Jetzt auch 80, 90 oder irgendwas, wie das heißt, 90, glaube ich schon. Und, aber die Oscars dann kriegt, weil man halt wahrscheinlich denkt, so, naja, da hat er schon so viele und so weiter. Und auch Meryl Streep, die dann keinen mehr kriegt, obwohl die ja so oft nominiert ist und, die aber gar keinen mehr kriegt, weil man vielleicht immer denkt, ach, wir geben es einen anderen oder sowas. Können wir aber immer einen Eindruck so ein bisschen.
Ja, kann auch sein. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil man ja sagt, das ist ja so ein alter Hase, der ist schon so lange dabei und aber was ich auch ein bisschen schade fand, war, dass als Chihiros Reise ins Zauberland, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das ist ein reines Schauspiel, das ist ein japanisches, nach diesem Film, diesem Manga-Film und das war auch für mehrere Sachen nominiert und das muss ja auch eine unfassbare Produktion gewesen sein, also mit Puppen und allem und das war leider hat das auch nichts gewonnen. Aber das finde ich immer so lustig. Also man merkt es auch nicht an dem Applaus im Raum. Also es wird dann ja auch immer vorgestellt, jetzt kommt das und dann wird das ist nominiert und dann kommt der lauteste Applaus meistens für das, was es dann nicht kriegt am Ende. Ne? Aber es ist wirklich spannend. Also diese Atmosphäre dort ist immer sehr, wie sagt man ja, die ist so elektrisiert. Ne? Und das ist natürlich irgendwie spannend. Ne? Ja.
Jetzt muss ich auch fragen, wir haben nur noch 3 Minuten, aber eine Sache muss ich doch noch fragen. Du warst ja, habe ich glaube ich gehört, du hast trotzdem noch heimlich schnell im Wicked, oder?
Ach, natürlich.
Und wie war's?
Ich kann es doch nicht lassen. Leider hat mir dieses Mal nicht ganz so gefallen, aber das lag auch, glaube ich, daran, dass die Cast war noch brandneu und man hat irgendwie gemerkt, das Ensemble hat noch nicht so ganz geklickt. Was mich dieses Mal ziemlich enttäuscht hat, war das Orchester tatsächlich.
Ach, okay.
Das Orchester war wirklich teilweise off, also nicht zusammen mit den Darstellern und unsere Elphaba hat es technisch, gesanglich ganz toll gemacht, nur berührt hat sie mich nicht. So. Und während unsere Glinda ausgezeichnet war, die fand ich auch schauspielerisch ganz toll, aber ich verstehe es auch, weil die Elphaba ist natürlich eine Rolle, ne? Da muss man singt einen Rachenputzer nach dem anderen und muss da natürlich irgendwie durchmanövrieren. Besonders in den ersten 2 Wochen, wenn die Schauspielerin so das erste Mal diese Rolle wirklich 8-mal spielt in der Woche, da müssen die wirklich haushalten. Ne? Und wir gehen ja immer extra so in die Samstagmittagsvorstellung, dass man so sieht, oh, wie sparen die, dass sie heute Abend nochmal durchkommen. Finde ich ja immer als Gesangspädagoge ganz interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat es toll gemacht, gesanglich, aber der Funke ist nicht ganz übergesprungen. Mhm. Aber das kann ja noch werden.
Kann ja noch werden. Aber es ging mir das letzte Mal ja auch, wo ich dort war. Ne? Da habe ich auch gedacht, irgendwie, da lag's. Genau. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die spielen die großen Rollen nach. Sie waren gut, aber sie haben keine eigene Personality gehabt irgendwie. Ja, genau, ja, richtig, ja.
Ja.
Dass sie irgendwie, als wenn bei DSDS, sag ich mal, so irgendwie irgendjemand nachsingt, man denkt dann, schon gut, aber es ist halt nicht Aretha Franklin oder sowas irgendwie.
Genau.
So war es mein Eindruck, leider. Aber vielleicht, ja, hoffen wir mal, dass es wieder wird. Es ist ja ein tolles Musical und wir warten ja auf den zweiten Teil des Films, oder?
So ist es, den warten wir auch. Und ich muss noch eine Sache erzählen. Ich war ja auch noch am Samstagabend in einem Stück von Jonathan Bailey, Richard II. Das habe ich auch noch gesehen.
Wann hast du es gesehen, alles?
Ich sagte, ich war eigentlich nur im Theater. Ich habe im Theater mein Zelt aufgeschlagen. Aber nee, es war wirklich, mittags haben wir Wicked geguckt und abends waren wir dann bei Jonathan Bailey, der Wicked Fierro im Film war.
Aha.
Und der hat wirklich, also das war ein ausgezeichnetes Stück, kann ich auch sehr, sehr empfehlen.
Sag nochmal, wie heißt es?
Richard II. Mhm. Und das ist ein sehr unbekanntes Shakespeare-Stück. Also ich habe dann auch nochmal hier bei meinen KollegInnen hier nachgefragt, weil ich ja an der Schauspielschule unterrichte und habe dann gesagt, Leute, ich kannte das vorher nicht. Und die meinten auch so, nee, das ist sehr unbekannt.
Mhm.
Und echt interessant und eine tolle Inszenierung. Auch modern, aber nicht so, dass nur alle Leute irgendwie mit Konfetti spielen oder sowas, was wir oft in Deutschland ja haben, so verrückte Inszenierungen. Wirklich ganz toll gemacht. Also ganz
interessant. Ja, wir müssen leider schon wieder enden.
Ich
könnte noch stundenlang mit dir plaudern jetzt irgendwie. Also vielen Dank, dass du dir das auf dich genommen hast, nach London zu fahren und für uns.
Ja, euch doch immer.
Ja, nächstes Mal nimmst du dich mit, bitte noch. Dann mit den 4 Karten. Unser Alex und ich kommen dann gleich mit und sitzen neben euch.
Ja, also das nächste Mal passen wir das richtig ab.
Genau.
Ich euch um 11:30 nachts an, okay?
Genau, alles klar. Du darfst nachts um 11:30 anrufen.
Sehr gut, dann machen wir das so.
Wunderbar. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen, erholsamen Abend jetzt hoffentlich noch und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss, Julian.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no way.
Les Miserables in der Royal Albert Hall in London. Und weiter geht's mit einem anderen Großereignis, diesmal in Freiburg, die 41. Schwule Filmwoche Freiburg, das älteste queere Filmfestival in Deutschland, öffnet ja am 30. April seine Pforten und am 4. Mai gibt es ein besonderes Programm um 18 Uhr, New German Queer Films. Es werden 4 queere Filme aus Deutschland gezeigt, und zwar Kurzfilme, und alle Filmschaffende sind anwesend. Es gibt danach ein Gespräch und wir werden in der Schwulenwelle mit allen erstmal vorab sprechen. Heute in der Sendung haben wir später noch Popo Fahn, der den Film Wegen Hegel vorstellen wird, und jetzt habe ich hier in der Leitung Lukas Merz. Der wird den Spielfilm Nebenan vorstellen. Wir kennen ihn ja schon aus Freiburg. Wir haben ihn auch schon mal interviewt bei der Schwulenwelle für den Film Liverissimo. Der lief vor 2 Jahren bei der Schwulenfilmwoche. Und jetzt wieder, wie gesagt, kommt er wieder zurück nach Freiburg, Lukas Merz. Und wir sprechen nun über seinen Film Nebenan. Von daher herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Lukas Merz.
Hallo, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, Lukas, schön, dass du dabei bist, und wir haben dich an bester Erinnerung, ich habe es eben schon gesagt, wir haben dich ja in Freiburg schon erlebt, auf der Schwulen Filmwoche vor 2 Jahren, da hast du den Film Liverissimo vorgestellt und der kam ja auch super gut hier in Freiburg an. Hast du noch Erinnerungen an deinen Freiburg-Besuch und wie ging es dann mit dem Film und dann auch mit dir weiter?
Ja, ich bin ja immer sehr gerne in Freiburg. Ich weiß noch, letztes Mal war sehr tolles Wetter. Ich bin am nächsten Tag dann noch auf den Schlossberg gewandert. Und seitdem habe ich weiter Filme gemacht, habe einen Kurzfilm gemacht, mit dem ich auch in den USA, in Palm Springs war, in Kalifornien, habe weiter geschrieben, habe inzwischen meinen Abschluss an der HFF und habe jetzt wieder einen neuen Kurzfilm gemacht, mit dem ich mich sehr freue, wieder in Freiburg zu sein.
Und dieser Film, der heißt ja Nebenan und der hat ja Welturführung gehabt auf den 58. Internationalen Hofer Filmtagen 2025 und er ist eigentlich ein Horrorfilm. Ich fand ihn ungemein düster und aber auch spannend, unterhaltsam, aber auch bedrückend. Gleichzeitig ist er aber auch ein sehr politischer Film. Magst du uns vielleicht ein paar Worte zuerst mal zu dem Film sagen? Um was geht es und wie kam es zu der Idee, diesen Film zu drehen?
Ja, in dem neuen Film geht es um ein schwules Paar, das in eine neue Wohnung zieht und feststellt, dass es dort eine Durchgangstür in die Nachbarwohnung gibt, die sich nicht abschließen lässt, in die Wohnung nach rechts. Und das Ganze ist ein bisschen ein satirischer Horrorfilm, könnte man sagen. Es geht darum, dass die Tür nach rechts offen ist. Und es geht darum, dass manchen Leuten große Angst macht und manche Leute sehr versuchen, das runterzuspielen. Und die Idee dazu kam uns tatsächlich vor der letzten Europawahl. Das haben wir schon wieder vergessen, aber es gab ja schon letztes Jahr eine Wahl, wo ich und viele meiner Freunde große Angst hatten vor den Erfolgen der Rechten. Und viele andere Leute, aber auch aus der queeren Community meinten, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Dieser Unterschied, dieser unterschiedliche Umgang damit, mit dieser Angst, den dachten wir, lässt sich am besten in einem Horrorfilm umsetzen, wo es ja sehr üblich ist, diese Idee, manche haben große Angst, andere Leute spielen die Angst herunter und am Ende geht es ganz übel aus. Und so wird es auch bei uns ganz übel ausgehen, leider.
Mhm, ja, und wie war denn da der Entstehungsprozess zu dem Film, von der Idee bis zur Welturaufführung? Wie kamst du zu dem Cast? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Der Film ist tatsächlich erstaunlich schnell entstanden. Also wir hatten die erste Idee, hatte ich letztes Jahr im Februar. Habe dann im März dieses Buch geschrieben, im April Vorproduktion gemacht und Anfang Mai haben wir dann gedreht für 4 Tage. Und dann haben wir im Juni, Mai, Juni habe ich das geschnitten, bis Ende Juli Musik, VFX, was wir dafür sehr viel gebraucht haben und so weiter fertiggestellt. Und dann war der Film Ende Juli, Anfang August schon fertig und im Oktober konnten wir ihn dann in Hof produzieren. Also diesmal, gerade für die 20 Minuten Länge, eigentlich ein ziemlich schneller Lauf. Zum Cast, ich hatte einen sehr tollen Cast. Mein Hauptdarsteller ist der Nils Thalmann, für den ich dieses Buch quasi schon geschrieben habe. Den Sebastian Fink, der seinen Partner spielt, den kenne ich von der Schauspielschule hier in München. Die Simone Oswald, die spielt die Vermieterin, mit der habe ich an der Schauburg, dem Kinder- und Jugendtheater in München mal gearbeitet. Und dann gibt es noch die Figur des Nachbarn. Da möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viel verraten, aber das hat der Lars Krone gespielt und wir haben da mit einem Deepfake gearbeitet. Das heißt, der hat das Gefühl, das Gesicht einer anderen berühmten historischen Persönlichkeit bekommen in diesem Film. Und das haben wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gemacht. Also er war als Schauspieler am Set, musste aber damit umgehen, dass er am Ende ein anderes Gesicht bekommen hat, dass wir mit Hilfe von nur einem Foto am Ende auf sein Gesicht drauf projizieren konnten. Was heute ja sehr einfach geht. Man kann sehr leicht mit Hilfe von einem Foto völlig andere Personen, verstorbene Personen in seinen Filmen auftreten lassen, ohne dass es auf den ersten Blick jemand merkt.
Ja, und der Film sieht ja auch sehr aufwendig aus, finde ich. Und auch, weil das Set, das Mietshaus und vor allem dann die beiden Wohnungen sehr bedrückend wirken müssen. Wo und wie habt ihr das Ganze denn gedreht?
Ja, das war gar nicht so einfach, weil ich als gelernter Drehbuchautor habe einfach mal so ein Haus geschrieben mit einem langen Gang, ein riesiges Mietshaus mit Wohnungen, mit Verbindungstüren. Und wir mussten leider nach sehr langer Suche feststellen, dass es für das Budget, das wir zur Verfügung hatten, so ein Haus, wie ich es geschrieben hatte, gar nicht gab in München. Deswegen mussten wir da ein bisschen mit Filmtricks ran. Das Ganze ist an verschiedenen Locations gedreht. Das Haus von außen ist ein Motiv. Das Haus innen mit dem langen Flur ist ein anderes Motiv. Und die beiden leerstehenden Wohnungen sind dann nochmal woanders. Und die sind auch nicht nebeneinander, sondern die sind übereinander. Und unser Szenenbildner, der Onno Geismeier, musste uns darum in diese Wohnungen einen künstlichen Durchgang aus Holz bauen, den wir entsprechend gestrichen haben. Und dahinter haben wir so Stellwände gestellt, die jeweils so gestrichen wurden, wie die Wände im Flur außen bzw. in der Nachbarwohnung, sodass wir quasi so tun konnten, als würden wir von einem Ort zum anderen gehen, obwohl das an ganz anderen Orten gedreht wurde. Da hat er echt eine super Arbeit geleistet und wahnsinnig viel gestrichen in diese ganzen Wohnungen. Hinterher mussten wir auch alles wieder zurückstreichen. Und ich finde aber am Ende hat das alles ganz gut geklappt und wir hatten da ein sehr tolles Haus uns zusammengeschustert.
Ja, und wir haben auch darüber gesprochen, es ist ja ein Horrorfilm, muss man auch sagen. Reizt dich dieses Genre Horrorfilm eigentlich oder war es einfach dem Thema geschuldet?
Ich persönlich liebe ja Filme, die irgendwie für ein Kino gemacht sind und die irgendwie auch einfach Spaß machen anzuschauen bei allen politischen wichtigen Themen, die ich natürlich trotzdem versuche unterzubringen. Und der letzte Film, den ich in Freiburg hatte, war ja eine Komödie und diesmal ist es eben ein Horrorfilm. Ich finde aber, dass das eigentlich sehr verwandte Genres sind, weil es in beiden irgendwie auch darum geht, eine, ich sag mal, körperliche Reaktion beim Publikum hervorzurufen, ein Erschrecken oder Schreien, genauso wie bei der Komödie, ein Lachen. Und das ist was, was mir sehr viel Spaß macht. Und ich bin schon lange auch ein Horrorfilm-Fan. Solche Sachen wie Get Out haben mich sehr inspiriert, aber auch so alte Roman Polanski-Horrorfilme von der ganzen Visualität her. Ich bin da schon ein Horror-Fan und würde mich auch freuen, noch mehr mit diesem Genre auszuprobieren, weil es einfach wahnsinnig viele Techniken und Klischees gibt, mit denen man aber auch spielen kann.
Am Sonntag, den 4. Mai 2025, ist es also nun soweit. Der Film wird nämlich zusammen mit drei weiteren Kurzfilmen in dem Programm New German Queer Shorts gezeigt. Danach werden alle vier Filmschaffenden zu einem Gespräch auf der Bühne des Kino Kandelshof dann anwesend sein. Was erwartest du von dem Zusammentreffen bei der Schwulen Filmwoche Freiburg?
Ich freue mich auf dieses Zusammenkommen total, denn da sind zwei Filme von Tayo Hurle einerseits dabei und von Popo Fan. Das sind beides Regiepersonen, die ich wahnsinnig bewundere auch von deren Filmen. Also ich habe schon mehrere Filme von denen bei verschiedenen queeren Filmfestivals gesehen und war wahnsinnig inspiriert davon und freue mich jetzt total, dass ich mit denen zusammen in einem Block laufen kann. Und wir sind auch im selben Hotel und haben da hoffentlich Zeit, uns auszutauschen auf der Bühne, aber auch abseits der Bühne. Und ich freue mich total, dass diese Gelegenheit gibt, weil Festivals irgendwie auch dafür da sind, nicht nur Filme zu gucken, sondern irgendwie auch über Filme zu sprechen und über verschiedene Herangehensweisen zu sprechen und solche Dinge.
Ja, jetzt natürlich noch die Frage, wie geht's eigentlich mit dem Film und dann auch mit dir weiter? Hast du neue Projekte, an denen du arbeitest und worüber du auch schon sprechen kannst?
Ja, der Film war jetzt schon ein bisschen unterwegs. In London waren wir damit auf dem BFI Flair und in Turin auf dem Lovers Film Festival. Zwei Wochen nach Freiburg ist er nochmal in Offenburg zu sehen, auf dem Short Festival. Und ich hoffe natürlich, dass es noch weitere Festivals geben wird, wo wir den zeigen können. Und ansonsten arbeite ich aber auch schon an neuen Projekten. Ich bin jetzt so langsam auf dem Weg, Sachen vorzubereiten, die vielleicht nicht nur kurz sind, sondern sogar Langfilme. Und ich habe eine Förderung bekommen letztes Jahr vom FFF Bayern für einen Film über den ersten Geliebten von König Ludwig II., Paul von Thurn und Taxis. Als die beiden 18 Jahre alt waren, waren Ludwig II. Und Paul von Thurn und Taxis zusammen im Urlaub in den Berchtesgadener Alpen. Und danach gibt es wahnsinnig romantische Liebesbriefe, wo sie sich schreiben, jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich nur dich vor mir. Es gibt niemand anderen, an den ich denken kann. Und über diese historische Liebesbeziehung, die gar nicht so bekannt ist, möchte ich so einen kleinen historischen Liebesfilm gerne machen. Und das Drehbuch gibt es schon und jetzt muss ich mal schauen, wie sich das Ganze am Ende auch finanzieren und umsetzen lässt.
Klingt schon mal sehr spannend und ja, wir freuen uns, dass du jetzt ja bald in Freiburg sein wirst und deinen Film vorstellst. Und jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du bist ja unterwegs, das hört man so ein bisschen im Hintergrund. Und schön, dass du dir Zeit gefunden hast. Und dann bis in Kürze hier in Freiburg. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auch schon total, bald wieder in Freiburg zu sein.
Und das war Lukas Merz. Wir werden ihn sehen hier in Freiburg am 4. Mai 2025 auf der 41. Schwulen Filmwoche. Und dort zeigt er, wie gesagt, seinen Film Nebenan. Und wir reden gleich mit einem weiteren Filmemacher und das ist Popo Fahn. Gleich mehr dazu. Das Gespräch gleich wird in englischer Sprache stattfinden.
Hallo Leute, hier ist euer Daniel Johnson und ich hoffe, ihr habt einen fantastischen Tag und ganz viel Spaß mit Die Schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch.
A fugitive running, fallen from God, fallen from grace. God be my witness, I never shall be, till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark. Mine is the way of the Lord. Those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if they fall as Lucifer fell, the flames of thorns. Star, in your multitude, scarce to be counted, filling the darkness with order and light. You are the sentinels, silent and sure, keeping watch in the night, keeping watch in the night. You know your place in the sky. You hold your course and your aim, and each in your season returns and returns, and is always the same. And if you fall as Lucifer fell, you fall in flames. And so it must be, for so it is written on the door. Bye.
Wir stellen euch nun einen außergewöhnlichen Künstler vor. Popo Fan, geboren 1985 in China, ist er nicht nur Filmregisseur und Kritiker, sondern auch ein engagierter LGBT-Aktivist. Seine Karriere begann an der Pekinger Filmakademie, wo er ab 2000 studierte. Seine Filme, oft Kurzfilme und Dokumentationen, wurden auf renommierten Festivals wie dem Beijing Independent Film Festival und dem Beijing Queer Film Festival gezeigt. Ein Schwerpunkt einiger seiner Filme ist der Umgang chinesischer Familien mit queeren Kindern. Doch seine Filme stießen nicht nur auf Beifall, sondern auch auf Zensur. Viele seiner Werke wurden von chinesischen Streaming-Plattformen entfernt oder durften nicht gezeigt werden. Trotz dieser Herausforderungen setzte Popo Fan seine Arbeit fort. Ab 2013 war er Kurator des Beijing Queer Film Festival, dem größten seiner Art in China. 2017 zog es ihn nach Deutschland, wo er seither in Berlin lebt. Hier wurde er Teil des Talentförderprogramms Berlin Talents und saß 2019 in der Jury der Teddy Awards, dem queeren Filmpreis der Berlinale. Popo Fans Engagement und seine Filme sind ein wichtiger Beitrag zur queeren Szene und zum kulturellen Austausch zwischen China und Deutschland. Nun kommt Popo Fan am 4. Mai zur 41. Schwulenfilmwoche Freiburg. Dort wird sein Kurzfilm Wegen Hegel im Rahmen der New German Queer Shorts gezeigt. Popo Fan wird auch Teil einer exklusiven Gesprächsrunde sein, zu der weitere Filmschaffende nach Freiburg kommen. Wir hatten ja bereits das Vergnügen, mit Lukas Merz zu sprechen, einem weiteren Gast dieser Runde. Und nun freuen wir uns, Popo Fan hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Das folgende Gespräch werden wir auf Englisch führen. Welcome to the show, Popo Fan!
Thank you. Tut mir leid, mein Deutsch ist doch nicht so gut.
No worries.
Eigentlich scheiße, so English. But no. I guess most of people can understand it and thanks for accepting using English as language.
No worries, you're welcome. And first of all, we are glad that it worked out. And a fun fact first, we are curious if it's true that we owe your film studies to the fact that no mathematics has to be learned.
Oh my gosh, so yeah, this is true. This is a very cold fact. In China the national exam that you have to be good at everything, but actually how much mathematics we use for, you know, art and filmmaking. But of course now I realize it's a kind of when I do calculation for my own small budget film, I can still do basic things, and I'm still actually finding myself better than the average of a German.
This
is kind of stereotype, but real.
You have all our sympathies about this. So, yes, and you, you were already a very successful filmmaker in China, but you often had problems with censorship. Was that the reason for moving to Berlin, or why did you make the move to Germany?
Freedom of speech is definitely one of the reasons, because especially from 2015, after my film Mama Rainbow was censored from online in China, I found there was less and less space for me to really do activities and continue to make films. But by the way, this film, I'm going to show it on May 6th at Freiburg, University of Freiburg, and was in Chinese study department there. So if you want to see Mama Rainbow, there is a chance to. But another reason at that time was also because I was seeking for more different perspective on creativity. I have been thinking about making fiction film. I also thought about making films be more sex positive. I want to talk about erotic topics, and then and then there was an opportunity come to me that Robert Bosch Stiftung at the time has a program inviting artists from and writer from China for project. And the program is called Crossing Borders, and I applied and got it. So that was the move. The first move brought me to Germany. After living a year in Berlin, I started to realize I really like it. So I continue to stay.
Okay, well, that sounds great. But do you know how currently the situation for queer filmmakers in China is now? Mm-hmm. After you left, was it getting better or even worse? Or
It's really hard to just generalize. Is it better or worse? But it's quite complicated, and sometimes, as someone already lived abroad, mostly spent time in Germany for more than 7 years, I'm also confused. Even though I go back recent years, I go back to China every year for the Beijing Queer Film Festival I'm helping to organize. But my observation every time attending the festival is a great place and almost only window that you for queer cinema in China. Okay. And then there is more and more restriction from the censor, from the authority, but there is also such a big and an amazing strength of resisting from the independent filmmakers, and many of them are really young, they're students, some of them study within China, some of them also study abroad, or they are diaspora, they were migrants in somewhere else outside of China. So this strength are still there. And another trend was that there were less and less feature film made, but more short film. You can see every year when we were doing programming, including me myself, the last few years, I was also making short film. I think this is also a phenomenon that one hand, because of the financial challenge, it's difficult to finance and financially support a feature film of the filmmaker themselves with Chinese content. On the other hand, also an influence of the social media. It's the more trend of making short content, but really very punctual and very young content. So this is what I see, the two of very important phenomena of Chinese queer filmmaking.
I mean, it's great for us that you are here now and that can we see your works here. But is there any chance for people, let's say, back home in China to see your productions?
Yeah. So there are a few platforms that you can stream my films. For example, there is a Chinese independent film platform called the KasiPlay. So they're based in Singapore, and they serve so far still not banned within China. So that is many people, and they are they're quite queer friendly too. So they have many content of Chinese queer films. And another one is called Gaga Ulala, which is actually one of the co-sponsor of my short film, which I'm going to show in Freiburg this time. And so they, their niche is Asian queer content. So those platform online space are still available. Well, Gaga Ula, I think within China, you need a VPN because it was blocked by the Great Firewall, so-called. But worldwide, it is a great platform for people who are curious about Asian queer content to watch. And my personal website is popofan.net. So I also put links to those website on my own personal one. Yeah.
Okay, that's good to hear. There were the problems with the topic of your films in China, but we also have read that the situation for people from Asia, especially from Eastern Asia here in Germany, isn't easy either. Do you have encountered any racism here? Would you like to tell us a little more about it?
Unfortunately, yes. So I had already three times went to the police station. And it's really sad, but this doesn't mean that I also last time when I was at the police station, I was also telling the Polizei that it's not like I believe you can improve the society, but I want to tell you there are those problems and not being seen. Mm-hmm. And especially, so maybe for me, I still have my privilege that I'm a cis male and also physically quite strong. And so I so far didn't get into any super dangerous experiments, but I have a one of the experience was with a female friend of mine, and we got I just got someone just shouting to us and telling us to like fuck off, and we were told that he hates China, he hates Chinese. Mm-hmm. And then so after that, my female friend, she said she was afraid to go back to that area. Mm. And it was traumatized for her, you know, even for me myself. And I think for that, I also had got some mental issues after those encounters. But in the end, I made them into my art. And so I, you can see one video of me in the media tech of RBB, Berlin Brandenburg Rundfunk, and called Lerner Deutsch in meiner Küche. So I talked about my experiment during the pandemic, cooking at home, and also think about what is virus. And virus on the visible side that people were put into the hospital, but all on the other hand, also virus is a problem plugged into our brain that make us being isolated. Mm-hmm. This is so sad. Mm-hmm. And in fact, that a lot of the beautiful communication should be made. So those are the like very visible racism encounter I had. But at the same time, I have also observation that within the queer community there are a lot of ignorance to like for example fetishizing mm-hmm. Of the Asian community, Asian individuals on the personal level. Mm-hmm. No matter in a romantic relationship or just a random hookup, and there are a lot of stereotype. Mm-hmm. And sometimes it's really hard to name them. Is that racism? So these are also issues that mm-hmm. we often don't see or don't talk. Mm-hmm. But I have recently published also a new article talking about that. And the book is called Raum Nehmen. It was published by a press house called Wort and Mir. So it's, we just did, I had one article inside of it talking about micro-racism in bed and on fetishizing Asian gay men. So this book is available. We had a book reading in Leipzig of Bursche Messe, and first time I read it in German, and I was very proud that in the end everybody understood my German. and I'm looking forward to the feedback of more people when if they got a chance to see a piece like that and having discussion, which is the most important.
Yeah, so we can put the information about this also on our website, so where you can get it or however. So that means in your position, that's a combination of, I think, everything. It's being a foreigner, being gay during pandemic. Some people blamed Chinese people being responsible for the pandemic, which is nonsense. So I think it seems that this is a combination of all, or...
Yeah, so this is how stereotype and racism yes. was produced, right? Because they're blaming one group of people instead of really see the details of the phenomenon itself. Yeah. And in fact, and the pandemic has so complicated reasons behind, and so far even a lot of things are not published. And even these days, we're also talking about so many of so many of us got sick during the Berlinale because everybody was was coughing in the theater, and it still hasn't learned from the pandemic. And people who were sick, they were not wearing masks. So these are I hope the society can learn from our lessons.
We hope so, and we look in the future. And regardless of that, you are also a very creative man in Germany, working among other with the Berlinale. You are part of the jury of the Teddy Awards, and you make your own films. How do you see the work of a filmmaker now here in Germany or Europe, especially compared to China?
Recently, I was also talking with my Chinese filmmakers of about the funding cut, which is happening now in Europe. You know, but for them, for a very long time, they didn't have any funding. You know, for Chinese filmmakers, and they are independent filmmakers or independent queer filmmakers. I remember me myself when I was shooting documentaries, I was just taking overnight train, sitting for 12 hours to another city to shoot, and living in a youth hostel. So that condition was definitely could not compare with what we have in Europe the last few years with feeding by public funding. So sometimes they see us, now I identify with as one of the filmmakers in Germany. So you see, they feel that European filmmakers are spoiled in a way. But I think it's not that the funding cut is reasonable, but actually we should value art more everywhere. But unfortunately, now in the opposite, we are all now everywhere. It's become more challengeable for filmmakers and artists nowadays. So I really like the. I can't speak on behalf of all the whole Germany of filmmaking, but I really like the creativity energy here in Berlin. Mm-hmm. But I have a very good a team, and some of them I work with them multiple times. There is big creative energy, we exchange so much and are very generous to each other, helping each other. So I'm developing my feature film in Hamburg now. So this project also brings me to Hamburg quite often. I go there either for film festival or having meetings with my production company there, my producers. So I become more and more familiar with the industry or the filmmaking circle here. So I enjoy it.
Okay, so this is something we can look forward to. But now you will present in Freiburg a film that's also very impressive, Wegen Hegel. May you tell us something about it without talking too much about the plot, but just a little bit?
I won't spoil you, so you have to go to the cinema. but I can tell you that it is a project on three elements, sex, drug, and philosophy. So no matter who you are, where you are, I believe at least one of them would attract you. And from the title, you can know that it's responding to the philosophy of Hegel. And he opened my window to Germany. When I came here, I want to understand the German society, and reading Hegel's book was my mythology to get into get some more understanding of certain culture, certain issues of German society. And then slowly I feel that I want to make I wrote a short script, but it was beginning with writing a short story of it. okay. and published in a magazine, and then I adapted myself into a script. And then in the progress, I also consulted some expert on philosophy, and it was really pleasant collaboration also with the University of Heidelberg, because we shot in Heidelberg. so we did a series of workshops in Heidelberg, and talking about Asian diaspora community and racism and discrimination. So it's a project beyond filmmaking itself. And I remember when I was preparing for the film, I have been continuously traveled to the region in Baden-Württemberg, and from 2022 until 2000. Yeah, my last trip was 2024. Yeah.
Yeah, I already saw the film. And it's very interesting for me now. It's seldom that you can talk to someone who made a film you already saw. And one question was, was it shot? But you already said it in Heidelberg. It's just 200 kilometers from Freiburg, but it's at least in more or less in our area. So it was quite interesting for us. And how do you make such a project? It's in respect of the casting and so on. You told mm-hmm. about a workshop. Was this workshop only about the plot and the theme, or also mm-hmm. about finding people to work with?
Yeah, the workshop we also intended to we did a casting workshop too, and tried to find the student who are amateur but interested in acting, but in the end didn't really work out, because I have some specific requirement for the actor. So in the end, we found someone who was the first Chinese student in the drama school in Ernst Busch in Berlin. So he was an actor, and then there was another actor we found from acting school in Ludwigsburg. So with the workshop, on one hand, was directly connected to the film, but on the other hand, also we, for example, we did a script reading workshop and just read the script and giving feedback from the student. And some of them can also talk about their own experience compared with what I wrote in the script. And so I want to make it real. I want to make it authentic. So they also give some contribution. And since the project is also related to Buddhism philosophy, I also learned a lot, quite a lot from a professor who is specializing in Buddhism in University of Heidelberg, Michael Reddick. And he gave me also some different interpretation from his perspective. So that was the collaboration with University of Heidelberg.
Okay. And the film takes place during the coronavirus pandemic, but it was filmed later, so it was something like a retrospective, or...?
Some of those experiments, I had similar encounters, but some of those I heard from friends of other people. What they, like at that time, there was on dating app, they got a lot of cyber bully toward Asian. Gay men on dating platforms. So those are quite real. And because I've been showing it for many times, and sometimes after screenings, I also have people who come to me and told me that they have very similar experiments with my character. So it proved that it is real. And but actually the story, I wrote it before the pandemic, and during when the pandemic happened, I was like, oh, can I really still make this film? Or which year I can make it? But then one day I just realized, oh, I can just put the element into it. But then, of course, it was such a long progress. Like, I've already signed a contract with the production company, 70 Steps. I was introduced by a mutual friend who also studied in Ludwigsburg, the Film Academy, Baden-Württemberg. And before I had a trip to Heidelberg, because my trip had been canceled for quite a few times because of the travel restrictions. And only until I remember the summer of 2022, we got to meet each other. I feel almost like a deja vu. But my research during that time to finalize the script was mostly was done by Google Map. And I was just research, oh wait, I want to, one thing to happen in Heidelberg. I got to see the Altbrücke, the old bridge of Heidelberg, from Google Maps for so many times. And with also research, there was a monkey statue on the bridge. Oh. And so all those different things. So when I eventually got there and also meet my producers, so I feel like you know, feel almost like an online dating. And I think they are also really bold that before even meeting me in person, and they trust me and to get on board for this project. And luckily we got some funding from MFG, the Baden-Württemberg Film Fund. So these are make me feel very appreciated to the local filmmaking community there.
Great. So you made a lot of people now curious about this film. And I mean, you are coming to Freiburg for the 41st Schwule Filmwoche for the new German Queer Shorts program. And there all can see this film. What are you particularly looking forward to or curious about? Also interested in exchanging with other filmmakers?
What is really beautiful about filmmaking is that you see the world through another person or a few other people's perspective. And I'm really curious about how other filmmakers see Germany through their lens, through their editing, through their creativity. My project is probably a very alternative one of the representation of Germany, but I think every filmmaker represent their own reality, and so this is quite important that filmmaking to me is still very personal and has to come from your heart. And I know that Freiburg Schule Woche, Film Woche have been running there for such a long time and with a great team. So actually I still haven't met anyone from the team, but we have the emails. I when I look at the email, I realize we had some emails 4 years ago before the pandemic also. So this, and I was amazed that they are so resilient, they're still insist on working for the film festival. So I totally trust their taste and looking forward to see other films.
Yeah, so that sounds great. And if anyone wants more information about you and your work, you already mentioned your website. Can you just repeat it, where people can get information about you?
Purplefan.net. And I think my name is probably the most easy to remember. on my website there are a lot of links you can get into, but be aware that this, some of the content are not safe for work, so just some trigger warning. But my ongoing project that I'm developing is called Grammatic, It is about learning German and falling in love. And the story is based on my own failure of my own experiments in German language school. So it tells two people. One is a carefree Chinese artist. The other one is a resilient Syrian cook. So when the two of them meet each other, and the Syrian cook helped the Chinese artist to learn German in exchange of learning about the Chinese food, and they want to make fusion food. But when they get to know each other, they fall in love, but the romance comes along with a conflict because of jealousy, expectation. You know, this is a very classic phenomenon nowadays, that we want to be understood, but at the same time, because of culture barrier, because of misunderstanding, we have problem with each other. So in the end, the relationship didn't work out at that moment because the Syrian cook just ran away. But this was a great opportunity for the Chinese artist to really learn what the freedom means when he struggled about his own freedom in Europe, and at the same time suffering from not being free from a relationship. When he fall in love, he also find himself jealousy and could not release his emotion. In the end, he could grow up by letting go, because freedom is not about a gain. It's more about giving away, giving up. So only when he feel relieved from this relationship, and he meets the Syrian cook again in Sweden. So this is a story of a grammatic I'm developing.
Yeah, that sounds very, very great. And we will keep track on this project for sure. And maybe we come back to you when it is the right time to introduce this great film. So, Popofan,
for sure.
Thank you for this all. And some people who hear us here will maybe have the chance to meet you when you come to Freiburg. So we are all looking forward to the 41st Schule Filmwoche and to meet you and to see your film.
Wonderful. I look forward to see all of you too, and looking forward to, yeah, already looking forward to come back with my film, with my future film to be made in 2026. So I thank you for listening, and thank you for the interview, and have a good evening.
Yeah, thank you. That was Popofan.
I've been meaning to tell you for some time. There's no easy way to say this, but what? I'm gay.
What the fuck, Dad? You're gay?
Well, I was hoping for a little more enthusiasm, but yes, Craig, I'm gay. Queer as a $3 bill and just as thin. I wake up, drink my coffee, have brunch around 11, walk my beach on freeze day, then nap till 7:30. A night out at the symphony, such elegance, what poise. Or maybe I'll just stay at home with my two sewer boys. The answer is perfectly clear. It's a gay old life being queer. There's nothing dangerous about vacationing in Spain. That is until you've thrown half of your savings down the drain. But money should be spent on things both lovely and refined. The sewer boys drink blood for fun and also read my mind. Don't get in a tizzy, my dear. It's a gay old life being queer.
What the fuck are those things?
My sewer boys.
Ja, das ist auch was von der schwulen Filmwoche in Freiburg, nämlich Dicks, The Musical, ein Film, den wir präsentieren werden von der Schwulen Welle. Da kommt am Samstag, den 3. Mai um 20.30 Uhr im Kino Kandelhof in Freiburg. Infos unter www.schwule-filmwoche.de.
Ja, und Hartmut, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Sendung. Was erwartet uns denn da?
Ja, da kommen dann ein Teil des Teams der Schwulen Filmwoche hierher nach Freiburg sowieso, aber zu uns ins Studium. Und weil wir so viele Gäste haben, haben wir nächste Woche auch eine Verstärkung. Der Daniel kommt auch zu uns und werden wir dann zu dritt die Filmwoche löchern. Wir haben aber auch Gäste zusätzlich noch, und zwar Simon Schneckenburger, der den Film Skin on Skin vorführen wird, auch im Kino Kandelhof, auch bei den New German Queer Shorts, der übrigens auch mal Filmvorführer war beim Kino Kandelhof. Also er kommt zurück hier nach Freiburg. Dann haben wir Klaus Blenkers, haben wir hier in der Sendung, der anlässlich der Doku Raus aus dem Ghetto, brühwarmes Theater in der Schwulbewegung der 70er. Das geht darum, das Theater Brühwarm aus den 70er Jahren, dem auch Corny Littmann und Rio Reiser ja auch involviert gewesen war. Corny Littmann übrigens haben wir demnächst auch bei uns in der Sendung, allerdings dauert noch ein bisschen im Mai. Und wir werden auch den Regisseur Harry Schwarzstein auch in der Sendung haben, allerdings den auch etwas später. Nächste Woche allerdings erstmal Klaus Plenkers von der Doku Raus aus dem Ghetto. Und wir freuen uns doch wahrscheinlich noch auf einen weiteren Gast, nämlich Billy Betulius, der auch einen Film bei der Schulenfilmwoche zeigt. Und natürlich Dix, die Musicals wird vorgestellt.
Ja, Topmut.
Ja, und das war's für heute erstmal. Erst nächste Woche hören wir uns wieder, und zwar gleiche Stelle, gleiche Welle, schwule Welle.
Ja, und zum Abschluss hören wir noch einen Song aus dem Musical Dix. Und wenn er fragt, wofür Dix steht, genau das, was ihr denkt.
Ja, muss man sagen. Und damit schließen wir und sagen gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Schöne Feiertage und vor allem frohe Ostern. Tschüss!
I want this to work, okay, but it just feels impossible.
Anything's possible if you force it to be.
But
shh. When I was picking colleges, my sights were set on Brown. But my scores were all so miserable that they just turned me down. So I went and saw the chancellor to make him think again. And when he still refused, I roofied him, and then he let me in. You can't give up when people tell you no. You can't give up if you want it, make it so. Life's a game of poker, and I only play to win. So if someone says don't do a thing, just do that thing again.
Last year I found a condo so high up in the sky, but the grandmother who lived there, she wouldn't let me buy. So I framed her ass for larceny, and now she rots in jail. Then I roofied a whole bar, and we all killed a humpback whale. You can't give up when people tell you no.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.